Herzlich willkommen bei There's No Business Like Show Business. Und wir begrüßen euch alle zu Hause, wahrscheinlich an der Gute Flasche und vielleicht auch habt ihr auch eine Glocke, wer weiß das schon. Aber
am See, am Grill.
Am See, am Grill, beim Joggen, beim Putzen. Wir haben ja alles schon gehört, was da alles dabei sein kann.
Alles ist möglich Sommer 2021.
Ganz genau. Und wir haben heute wieder einen Gast. Und es ist eine wunderbare...
Es ist eine Legende.
Naja, erstmal, wir fangen mal damit an. Wir fangen mal damit an, dass ihr beim letzten Podcast schon von ihm sehr viel gehört habt, weil wir ihn thematisiert haben, beziehungsweise wir haben ihn...
glorifiziert sogar.
Ja, sogar das. Ja. Und es ist Alex Auer. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, einen wunderschönen guten Mittag, Leute.
Ja. Ja, das wissen die ja alle immer nicht, wann wir das aufnehmen. Und du hast das jetzt quasi rausgehauen.
Zerstört.
Aber das macht nichts.
Der Profi-Zuhörer weiß, Musiker trinken schon mittags, deswegen...
Ja. Richtig, haben wir die Glocke auch schon am Start und auch den Gude.
Alex Auer, gerade noch haben wir von ihm gesprochen, ist nicht mal 4 Wochen her?
Vier Wochen her.
Und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, wir haben alle unsere Ersparnisse zusammengekratzt und haben uns jetzt quasi einmal Alex Auer eingeladen.
Ja.
Schön, dass das geklappt hat, Alex.
Ja. Ja, ich freue mich auch.
Ja, wir haben quasi von dir ja schon sehr, sehr viel erzählt und jetzt wollten wir all das, was wir erzählt haben, auch von dir nochmal so hören. Du bist ja im Grunde genommen erstmal hauptsächlich Gitarrist. Ist das so richtig? Oder würdest du dich auch als Sänger, Künstler und so weiter auch bezeichnen? Aber ich sag erstmal, grundsätzlich bist du Gitarrist.
Das ist eine schöne Frage.
Grundsätzlich oder? Bin ich Gitarrist. Ja.
Genau.
Ja, also mein Herz, ich könnte den ganzen Tag Gitarre spielen. Singen muss man halt, ne?
Ja, ich weiß schon. Aber das machst du ja auch gut, ne? Das machst du ja auch gut. Deswegen, aber du sagst, das will ich einfach wissen, weil man sieht sich ja selber auch immer so ein bisschen, wenn man Musiker ist, als das oder das oder das. Es gibt auch ein paar, die sagen, ich bin alles. Ne? Es gibt ja ein paar Multi-Instrumentalisten. Eine, die mir einfällt, ist Charlie Clauser, die ich total super finde. Falls die keiner kennt, googelt sie mal, die ist super. Aber du bist hauptsächlich Gitarrist und du bist auch gefühlt Gitarrist. Du hast das angefangen damals. Du wolltest Gitarrist sein, also hattest du angefangen als Kind schon oder wann hat es bei dir so angefangen?
Genau, wurdest du als Gitarrist geboren hast du dich bewusst dazu entschieden?
Also mit 14 habe ich die Elvis-Platte von meinen Eltern zwischen der ganzen Klassik gefunden. Ne?
Ah,
so war das.
Und tatsächlich da auch die Elvis-Platte?
Drei, nur der Rest waren Schnulzen, die ersten drei Songs waren Rock'n'Roll.
Was war das? Weißt du das noch?
Das war Hound Dog, Jailhouse Rock und Blues-Weight Shoes.
Ja, geil.
Und da habe ich was gespürt. Ne? Das hat mich mehr oder weniger halt...
Ja.
Was ist das?
Was
und,
passiert mit mir?
Und das hat, ja genau. Und dann stand da eine Gitarre rum und ich habe mit einer ungestimmten Gitarre versucht, einen Ton zu finden, der irgendwie dazu passt.
War nicht deine Gitarre, oder was?
Von meinen Eltern.
Ach so.
Also kommst du aus einer Musikerfamilie? Waren deine Eltern vorher schon...
Das war so eine typische Haushaltsschlag-Nylon, billige Nylon-Seitengitarre, die einfach da rumstand und die nie jemand gespielt hat. Ich habe sie mir dann gegriffen und habe dann autodidaktisch drauf rumgemurkst, bis mir jemand gezeigt hat, das kann man auch stimmen.
Das ist geil. Erstmal 3 Jahre ungestimmt drauf rumgeklimmert. Hier kannst du übrigens auch stimmen.
Und ja, aber die Gitarre war meine Liebe. Ab da hat mein Leben angefangen überhaupt. War ich ein Schläfer. Vorher habe ich so vor mich hin gemurkst und dann auf einmal habe ich einen Sinn.
Das war die Motivation sozusagen.
Also das kam einfach, das hat mich gepackt und das wollte ich machen.
Okay. Und das hast du dann auch durchgezogen. Hast du dann einen Lehrer gehabt oder wie ging das dann weiter? Also hast du dir das, oder du sagst autodidaktisch, ich meine, das ist ja das, wenn man sich selber beibringt, in Anführungszeichen. Aber wie hast du dann weitergemacht? Also war das...
Also ich hatte tatsächlich mal damals noch einen Lehrer, der mir so Fingerpicking-Sachen gezeigt hat. Das war so nach einem Jahr oder so hatte ich den, aber das Rock'n'Roll-Business und so, das alles, das hat mich so reingezogen, dass ich nur noch üben wollt und nur noch an den Platten hingen. Ja.
Hast du dann ich kenne auch ganz viele sehr gute Gitarristen, die sich dann diese Platten genommen haben und die dann versucht haben mitzuspielen. Hast du das dann so gemacht?
Ja,
oder?
Genau. Ja? Ich habe mir alles rausgehört.
Okay.
Auch manchmal noch am Anfang furchtbar und immer besser.
Okay.
Und habe dann die Systeme auch kapiert. wie sowas funktioniert, also so Pentatonik,
ja, ja, ja,
Improvisation.
Ja.
Hab dann die Töne gefunden, ohne zu wissen, was es ist.
Aber da bist du selber drauf gekommen?
Und hab die mir aufgemalt auf das Griffbrett und hab geguckt, wo dieselben Töne sind. Und dann habe ich das also so logisch quasi. Da hat es in der Schule nicht funktioniert, aber da hat es funktioniert.
Ja, ne? Das ist aber oft so. Das kenne ich sehr gut.
Und dann kamen die verschiedenen Tonleitern und so weiter und dann war es aus. Ja, Johnny B. Goode und so. Ne?
Dann ging es ab.
Dann war es dann.
Da ging es ab.
Da habe ich gesabbert. Okay. Und dann war ich in meinem Zimmer gehockt und kam meine Mutter rein und hat gedacht, oh, der nimmt Drogen.
Dabei spielt er nur Gitarre, ne?
Ja, aber das waren so Erweckungsmomente auf jeden Fall.
Und dann hast du gewusst, ab dem Zeitpunkt, du willst das machen und willst jetzt eine Band haben oder wie ging das? Also ich meine, ich würde es einfach nur wissen, wie es weitergeht.
Ja, ich konnte mir das ja gar nicht vorstellen und unsere Gesellschaft, die war ja nicht so weit, dass ich jetzt gesagt hätte, oh toll, du willst Gitarre lernen.
Ja, das stimmt, ja.
Also meine Eltern waren cool, aber natürlich wollten die, dass ich meinen Abschluss mache und bla bla Schule fertig mache und dann vielleicht Maschinenbau studiere oder sowas. Ja. Irgendwann haben sie dann relativ schnell gemerkt, dass es einfach nicht funktioniert. Dass ich nichts anderes im Hirn habe, außer Musik. Und dann haben sie es irgendwann, also nach dem Abitur haben sie es akzeptiert, dass ich das machen will. Aber bis dahin sollte ich es durchziehen und so weiter.
Aber hast du wahrscheinlich trotzdem nebenbei gemacht, ne? Nee, nicht schwer.
Es war nicht sonderlich gut, aber da ich in der Lehrerband auch gespielt habe und...
In der Lehrerband?
Ja.
Du hast als Schüler in der Lehrerband
Schüler
gespielt?
Und Lehrerband. Ach so. Durftig war ich geduldet quasi aufgrund meiner solistischen Fähigkeiten.
Ah.
Nach 2 Jahren.
Den müssen wir dabei haben.
Hatte ich irgendwie ein paar Joker, dann habe ich es irgendwie da... Okay. Ich habe es durchgeschafft. Aber klar.
Irgendwie durchgeschafft, kenne ich irgendwoher. Ja, also
das
Abi
haben die
und so, das kenne ich, irgendwoher.
Manche waren halt auch, sind trotzdem super intelligent.
Naja, das hat ja damit nichts zu tun. Wollte ich gerade sagen. Das hat damit nichts zu tun. Das war bei mir aber auch so, dass ich wusste, okay, ich brauche keinen Schnitt oder so. Ne? Also mir war klar, ich will nicht studieren, so, weil das nicht mein Ding ist. Für mich war das auch einfach durchziehen. Deswegen war mir der Schnitt am Ende total egal. Hauptsache ich schaff's irgendwie. Ne? So.
Genau.
Und das war lustigerweise, da hatte ich auch in dem Fall ganz coole Eltern, weil die irgendwann auch gemerkt haben, komm.
Aus dem wird eh nichts.
Nee, genau, aus dem wird eh nichts. Nee, aber dass mein Vater mir irgendwann auch mal gesagt hat, von wegen, wenn du das irgendwie schaffst, ist das ja eigentlich egal, wie der Schnitt ist, so ungefähr. Ne? Und ich wollte es auch natürlich auch mal allen zeigen, dass das geht. Ne? So, das war bei mir auch so ein Ding. Aber mir war auch klar, ich will nicht studieren oder so, brauch keinen Numerus Clausus oder sowas, ne? Brauchst du ja für viele Sachen und deswegen war mir das auch wurscht. Deswegen sehe ich, also kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und bei mir auch Schulband und so, ne, war auch irgendwie so, aber da war das bei mir noch nicht so. Also war das dann direkt bei dir nach dem Abi, dass du direkt wusstest, oder hast du auch direkt dann die Wege eingeschlagen oder hast versucht, irgendwie da Geld damit zu verdienen? Oder wie war das?
Nee, darum ging es eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich da so schnell reinkomme. Ne? Also überhaupt, dass es überhaupt machbar ist, dass man was machen kann, was einem Spaß macht. Ne?
Ja, da denkt man erstmal nicht dran, ne? Dass das geht.
Das war ganz, ganz weit weg, aber ich habe natürlich, bin immer in irgendwas reingerutscht. Ne? Und ich hatte dann Zivildienst nach dem Abi. Ja? Und der Dienststellenleiter war der Mike Hahn und das war der Schlagzeuger von Shy Boy von meiner damaligen Band.
Ah.
Und dann
möchte
war
ich
nach...
auch jedem empfehlen, Entschuldigung, das mal zu googeln oder bei YouTube zu gucken. Shy Boy ist großartig. Also wir sind ja die Könige der redaktionellen Arbeit. Ne? Das heißt, wir bereiten uns immer sehr intensiv auf unsere Gäste vor, indem wir YouTube gucken und Wikipedia lesen. Ja. Wikipedia ist relativ wenig über dich zu finden tatsächlich. Also ist sehr, könntest du mal, wenn du mal Zeit hast, vielleicht ein bisschen nacharbeiten. Aber es gibt eine Fernsehsendung aus dem SWR. Ist es noch mit so, also richtig Haare bis zum Arsch, so
Stefanie Tücking damals.
Ein früher Avantasia-Ausflug. Avantasia, ja, hättest du direkt reingepasst. Ist, wow, muss ich
das
sagen.
Das Shyboy ist quasi deine erste Band gewesen und damit wart ihr schon bei SWR 3 sozusagen. War das irgendwie, habt ihr eigene Sachen gemacht oder wie war das?
Ja. Also wir haben, das hat natürlich in der Schule noch als Van Halen Coverband.
Okay, aber da gab es die auch schon.
Mehr oder weniger angefangen mit natürlich ein paar eigenen Stücken und dann sind immer mehr Leute da wieder raus und kamen andere dazu und am Schluss waren wir ein Trio.
Okay.
Und das hat gut funktioniert. Und
so richtig klassisch, Gitarre, Bass, Schlagzeug.
Genau, und dann haben wir unsere Song, dann haben wir dieses Rockfabrik Ludwigsburg.
Ja.
die Metal Hammer oder was auch immer. Ich weiß es, kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ein Festival gewonnen, was relativ wichtig war.
Okay.
Und danach gab es einen Plattendeal bei einer Firma in Frankfurt.
Wie alt warst du da?
Da war ich, aber ja, da war ich 22 oder so.
Krass. Ja, Wahnsinn.
Und
aber da schnuppert man doch direkt mal, also ich meine, wenn man mit 22 dann irgendwie schon Plattendeal Gitarrist, hast du da auch gesungen oder hast du da hast du auch gesungen?
Okay, ich habe mehr oder weniger gesungen.
Ja, aber ist ja
guckt euch an.
Ja, ist alles gut, aber ich muss mir das auch mal gucken, weil das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Aber wenn man dann mit 22 irgendwie schon Plattendeal und sowas bekommt, da ist man doch dann noch mehr motiviert oder nicht, oder?
Weil
man dann denkt so, ey, das geht doch irgendwie. Ich weiß nicht,
wenn du eben aus einer Zeit kommst, wo du sagst, naja, der Junge will Musiker werden oder morgen will er jetzt
Astronaut
sein oder Fußballstar, es ist schon ein wirklich steiler Weg zu sagen, ne? Du fängst mal an und auch machst jetzt einfach stur das, was du machen willst, dann machst Zivildienst, aber eigentlich willst du was anderes machen und hast dann die Chance eben da reinzuschnuppern.
Ja, klar. Also das war natürlich tierisch. Ne? Es hat immer alles funktioniert, was man sich so im Kopf vorgestellt hat. Allerdings war die Firma dann doch nicht der richtige Glücksgriff. und die haben irgendwie viel Geld für Quatsch ausgegeben.
Ich glaube, diese Erfahrung musste jeder Musiker schon mal machen, auf jeden Fall.
Ja, also ich war eh damals noch völlig verantwortungslos, was alles außenrum anging.
Ja.
Also Musik ging, ne? Ich wusste, wir treffen uns zweimal die Woche, proben, das war geil, das war super,
du wolltest einfach
neue
spielen.
Stücke machen, zack. Und dann war in Frankfurt das Studio, da waren wir oft, Not End, Hotline Studios, jetzt haben es die bösen Onkels, glaube ich, gekauft. Oder schon vor längerem.
Das kann sein,
super tolles, geile Studioräume. Mhm. Und da waren wir immer abgehangen und haben da aufnehmen. Das war natürlich der Hammer.
Ja, klar. Dann
bin ich hier losgefahren. Frankfurter Skyline, yeah. Eingetaucht.
Vor allen Dingen so Studio, ne?
Tagsüber bis um 12 Uhr nachts arbeiten und dann ab ins irgendwo ins Nachtleben.
Ja, geil.
Ja, das war traumhaft. Ja.
Glaube ich.
Ist irgendwann dann aber einfach zerfallen, so der ganze Hype war irgendwann weg und ich habe mich ein bisschen verloren in allem Möglichen, nur nicht in der Musik dann am Schluss.
Aber also am Beginn der Liste unzähliger Bands, ne? Irgendwie Lava, die Detroit Blackbirds natürlich, Benji Rose, auch ziemlich geil.
Bist du auch dabei?
Die Kinka Band, wenn du Zeit dafür findest.
Cool.
Und natürlich auch Xavier Naidoo, ne? Um jetzt mal einen eher Unbekannteren zu nennen in der Reihe.
Alles drauf.
Ja.
Aber ist ja eigene Platte letztes Jahr rausgekommen, ne? Wenn ich es richtig
2019.
weiß.
2019
schon.
Much Better heißt sie. Müsst ihr euch anhören, auf jeden Fall.
Ja.
Gibt's bei Spotify und bei anderen Streamingdiensten. Ich habe sie mir tatsächlich jetzt erst reingezogen, als ich wusste, du wirst unser Gast sein, weil ich vorher nicht mitbekommen habe, tut mir leid, aber das ist manchmal so. Ich habe es mir wirklich angehört, ich finde es super geil, weil du auch da so ein bisschen, also habe ich das Gefühl, so ein bisschen auch verschiedene Sachen zeigst, die du so magst. Ne? Also das ist so alles Mögliche drin, so ein bisschen, das ist so eine Nummer, die ist so ein bisschen funky-mäßig, dann ist so ein bisschen was, bisschen ruhigeres, bisschen soul-mäßiges und sowas, bisschen bluesiges und so. War das dein Ziel, ein bisschen zu zeigen, das bin ich, das mache ich hier und das will ich irgendwie zeigen oder?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Das war einfach, ich habe natürlich das Songwriting betrieben.
Okay.
Also ich habe mich überhaupt nicht angestrengt und habe einfach immer geguckt, was kommt und habe aufgehört, wenn mein Hirn versucht hat, das zu analysieren, was ich mache.
Okay.
Und so kamen die Songs quasi zu mir.
Okay.
Und einer nach dem anderen und das war eigentlich ein...
Wie lang war der Prozess?
Das ging bestimmt fast 2 Jahre, bis alles fertig, also bis die Aufnahmen und alles fertig waren.
Okay.
Waren es locker 2 Jahre. Ja.
machst dir aber auch Songs zu eigen, finde ich. Also wir hatten schon zu tun mit der Kinka-Band zum Beispiel. Auch empfehle ich auch jedem einfach mal Gangsters Paradise, Alex Auer in dieses Internet eingeben und gucken, was dabei rauskommt. Ich finde unglaublich krass, dass du immer wieder, du nimmst diesen Song, als wäre er deiner. Du spielst und performst diesen Song, als wäre er dir. Das ist echt, das ist so ein eigener Stil, den ich wirklich, also ich finde das wirklich faszinierend.
Das kann ich aber unterschreiben.
Es ist nicht nachgespielt. Wenn du einen Song spielst, ist es einfach als.
Kannst du nicht mit Komplimenten umgehen,
wenn du ihn spielst? Ja, egal welcher das ist.
Nee, das freut mich natürlich. Ich finde den Text halt super. Der steht quasi. Ne? Das ist ja. Das ist einer von den wenigen Texten, die gehen los und ne, bräuchte nicht mal den Refrain. Ne? Ja. Weil es einfach irgendwie so ein klares Ding ist.
Ja, absolut.
Kann ja jeder. Ne? Und ja, das macht natürlich Spaß. Immer wieder irgendwelche. Na, man hat ja auch, außer der Musik, die man jetzt da. Also, man kann ja gar nicht so bunt werden, wenn man jetzt irgendwie ein Musikprojekt anfängt. Ne? Also, wenn du hast ja breite. Also, ich höre auch genauer Musik aus Afrika, Nordafrika, Marokko bis Mali oder so. Das finde ich auch tierisch.
Also bist Musikfreak.
Oder brasilianisches Zeug oder egal.
Gibt es irgendwelche Musik, die dir auf den Geist geht, die du meidest oder wo du sagst so?
Also ich habe neulich eine Petition gegen Autotune.
Kann ich sehr gut verstehen.
Vielleicht könnte man es ja verbieten, damit es endlich mal wieder. Also neulich, wo ich, ne, ich habe ja jetzt in der Pandemie, habe ich ja meinem Freund auf der Baustelle geholfen mal. Und da waren dann so ein paar Jungs, Jüngere, und die haben dann Big FM gehört. Ne? Und zwar 2 Tage habe ich es durchgehalten. Hm. Alter.
Schwierig, ne?
Alter, das ist emotionale
Folter.
Das ist echt, also weniger Seele und weniger Schönheit kann es nicht mehr geben in der Mucke.
Wahnsinn, oder?
Ne? Also dann lieber dreckige Punkmusik, wo keiner spielen kann, ist mir 10-mal lieber
als irgendwie hat, so.
Ich bin jetzt unheimlich depressiv. Der Trap-Beat, den habe ich mir geklaut und der läuft jetzt vor meinem Computer ab. Und das Mikrofon, da spreche ich jetzt rein, egal in welcher Tonhöhe. Ach, fuck off. Nee, soll doch jeder hören, was ihn glücklich macht.
Bei der
macht.
Gelegenheit wäre es Zeit für ein Assist.
Ist es doch. Ja, da hast du dich auch drauf gefreut. Ne? Ja.
Cheers. Bei dem Thema auf jeden Fall. Das kann man sich nur schön trinken.
Ja, wir haben eine Medizin gegen
Autotune. Aber da gebe ich dir auch recht. Ich habe, in der Nähe, wo ich wohne, gibt es einen Parkplatz von einem Supermarkt, den ich manchmal wird der abends als Treffpunkt von irgendwelchen jüngeren Menschen genutzt. Und die stehen dann auch da und robben ihr Autoradio auf, wo du
oder
dir denkst,
robben ihr iPhone auf, was ich noch viel schlimmer
finde. Ja, nee, aber Autoradio ist noch schlimmer, weil das merkst du halt und hörst halt überall. Und dann diese Autotune-Nummer, das finde ich auch irgendwie, wie kam denn das irgendwie mal? Also ich finde es ganz schlimm. Also das geht mir auch irgendwie ganz schnell auf den Sack. Ne?
Ich finde, bei Cher hast du dich ja nicht gewundert, weil es war halt Cher, ne? Aber also ich fand, da war es.
Aber ganz ehrlich, die hat es ein bisschen besser verpackt, fand ich.
Ja, aber ich fand, dass Cher hat schon den Fehler gemacht, Autotune zur Kunstform oder zum, weiß ich nicht, zur Ausdrucksform zu erheben.
Aber ich glaube, dass keiner von denen jemals in seinem oder ihrem Leben schon mal Cher gehört hat.
Also aber Cher könnte ihre Mutter sein und könnte sie schon gefickt haben. Also ist ja beides möglich.
Ja, beides möglich, ja. Das ist richtig, ja.
Ich glaube, Cher lernt auch die Jungs auf dem Rewe-Parkplatz kennen immer. Wenn
ja, die kommt da auch öfter mal vorbei. Ich habe das schon mal gesehen.
Mehr braucht dann.
Ja, die steht dann mit dabei und macht das dann. If you believe it. Ja, also das zeigt der Jungs, ich sag dir mal, wie das alles angefangen
hat. Ich finde, im Übrigen möchte ich beantragen, kurz hier bei unserem Podcast beauftragen, ich möchte gerne eine
Share als Gast
haben. Eine Spezial-Podcast-Folge, in dem wir machen es mit Autotune.
Oh Gott, oh Gott.
Danke für die Idee, Alex.
Lieber nicht.
Übrigens, doch, wir machen mal eine Autotune-Folge, dass ihr mal alle wisst, wie das ist für ein Musikerohr.
Super, dann machen wir das.
Genau so klingt es, ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen, dass du Nummern zu deinem eigenen machst, kann ich nur unterschreiben. Wir haben mal zusammen einen Gig gehabt in Wiesbaden auf dem Kranzplatzfest. habe ich mit meiner damaligen Coverband gespielt. Boom Gang hieß die. Und weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst.
Ich erinnere mich, ja.
Du, ich habe danach gespielt mit Lava. Und da sind wir nämlich, eigentlich wollten wir heimfahren, das weißt du nämlich noch. Und dann habt ihr angefangen und ich dachte mir nur, nee, ich fahre nicht heim. Ich will nochmal hier bleiben, weil ich das so faszinierend fand. Erstens mal, dass du wirklich erste Nummer und ich habe gedacht, das ist doch, kenne ich doch, ist doch ein Cover. Aber es kam erstmal nicht rüber wie ein Cover, weil das wirklich, oder ihr das so gespielt habt, als ob es eure Nummer war. Und dann kam auch gleich, glaube ich, beim zweiten Song irgendwie ein Gitarrensolo, wo du dann völlig abgegangen bist. Und das haben wir ja schon beim letzten Podcast erzählt, dass du einfach, also du bist so, ich kenne niemanden, das habe ich beim letzten Podcast so gesagt, du hast ihn ja nicht gehört, deswegen sage ich es nochmal, ich kenne niemanden, keinen Gitarristen auf der Welt, gibt es bestimmt, aber ich kenne keinen, der so eins ist mit seiner Gitarre, wenn er ein Solo spielt. Also das ist so, du verschmilzt mit deiner Gitarre. Ich habe letztes Mal gesagt, du vögelst deine Gitarre auf der Bühne.
Er fickt seine Gitarre und ich möchte es unterschreiben.
Ja, er fickt seine Gitarre auf der Bühne, wenn er ein Solo spielt. Genau.
Entzündet den Sex Appeal Laser.
Das Nein, ist ich habe gesagt, er fickt seine Gitarre auf der Bühne, wenn er ein Solo spielt. Und das meinte ich
doch
nur positiv.
Ja, ist so.
Weil das ist absoluter Wahnsinn. Also
ich
setze
noch einen drauf. Also wenn ich ein Mädchen wäre, ich würde dir nach jedem Konzert einen blasen. Das ist einfach so. Das ist ohne Scheiß, Mädels. Guckt euch Alex Auer an. Egal ob mit Lava, den Detroit Blackbirds, egal. Das ist einfach...
Aber du bist dann in einer anderen Welt, oder? In dem Moment. Das ist das, was ich eigentlich diesbezüglich fragen wollte.
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Das war schon immer so, dass das musste alles raus. Ne? Also ja. Ich meine, das ist eher so eine, ich glaube, so eine Trance-Ecke. Ja,
ja genau. Ne? Du bist schon so ein bisschen...
Da kann ich loslassen komplett, ja. Denk gar nichts mehr.
Ja, sag ich ja, du also, bist, in der, du bist dann
auch
in
nicht,
der Welt.
Was ich da mache oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich da für Zeug spiele. Aber das ist einfach so, und das, die Energie muss raus in die Leute rein.
Ja.
Und das ist...
ich finde es unglaublich. Also, weil das ist
also kurz,
das
wir kriegen gerade hier einen Hubschrauberangriff, deswegen ja, ist es vielleicht mal kurz laut, ja. Falls ihr das überhaupt hört, aber ja. Es ist auf jeden Fall so.
Weil ich Erotiklaser gesagt habe.
Weil du Erotiklaser gesagt hast, ja.
Kommt jetzt hier.
Ja, es ist, wir hatten irgendwann einen Kinker-Gig zusammen, kurz vor deiner Unplugged Tour mit Xavier, und du hast mir erzählt, du hast so viele Akustikgitarren mit so vielen verschiedenen Stimmungen, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, mit welcher Stimmung du spielst, aber sobald du die Gitarre in die Hand nimmst, funktioniert es einfach. Und der viel wichtigere Satz war für mich, sagte, ey, ich sitze da auf einer Bühne mit einem Pianisten, mit einem Sänger und mit meiner Akustikgitarre, mir geht so das Arschwasser und ich kann mir das bei einem Mensch wie dir überhaupt nicht vorstellen, dass du überhaupt noch sowas wie Lampenfieber spürst. Also das ist, ich kann mir das, wie ist das, das gibt's doch gar nicht.
Ah, also, ich bin
du
schon
bist doch wie ein Fisch im Wasser, wenn du eine Gitarre in der Hand hast.
Ja, ich bin dann schon ein nervöser Typ, wenn das jetzt mein eigenes Ding ist.
Mhm.
Ne, aber du willst ja bei so, naja, die Leute haben alle viel Eintritt bezahlt, sitzen da und wollen eine tolle Show. Und das kann ich manchmal, also wenn ich dann jetzt irgendwie gucke, dass ich halt da den Chef richtig umgarne und super abliefer, ne, dann hat man so hohe Ansprüche an sich selbst, weil du willst halt einfach einen super Job machen. Dass da schon eine super, aber eine große Aufregung da ist. Also ich bin eher so ein nervöser Typ. Ne? Ich bin jetzt kein Held.
Okay.
So wie viele Leute, die, der Xavier ist so ein Held, weil er stellt sich da vor 20.000 ja. Leute und nagelt die um mit seiner Stimme. Ne?
Ja.
Also das ist, sowas ist unfassbar. Ne?
Aber das kannst du dir quasi nicht vorstellen, dass das genau dasselbe passiert, wenn du da ein Solo spielst?
Das ist dir gar nicht anzusehen.
Nein, weil das passiert. Also ich kann dir sagen, dass das passiert. Ja, wenn du auf der Bühne stehst und Solo spielst, passiert genau das Gleiche, sag ich. Also wie wenn Xavier da vorne alle mit seiner Stimme umhaut.
Also das kriegt man schon hin, ja, auf jeden Fall.
Das ist so.
Ja. Sehr bescheiden.
Aber, sehr bescheiden.
Alex Auer, der König der Bescheidenheit.
Halt, jetzt kommt's. Nee, es geht darum, weißt du, wenn du jetzt ein Solo spielst, dann kannst du da einfach komplett abschalten. Aber wenn du mit Adrenalin auf die Bühne gehst und dann... Und es ist nicht die Chili Peppers und es macht erstmal, jams erstmal Krach und und dann lässt er erstmal den ganzen, ne, die ganze Energie raus, sondern du kommst auf die Bühne und dann geht's los und da sind einfach so viele Leute und die Energie ist da und Und auf einmal spielst du dann pling, pling, pling,
ja,
pling,
ja, okay, das pling, kann ich mir, das, pling, pling, das kann ich mir vorstellen.
Pling, 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 ja. Pling, pling. Und eigentlich würdest du gerne.
Ja. Ja, ja, okay. Das kann ich verstehen. Das, ne, kann ich also, sehr gut verstehen.
Das ist mein Ding. Ne?
Ja, okay.
Da ist es für mich die größte Prüfung überhaupt dann so.
Ja, okay.
Einfach diese Dinger abzuspulen. Ne?
Ja, das kann ich aber
nachvollziehen. Wo du eigentlich ein eiskalter Fucker sein musst, ne? Dass das kommt.
Ja, aber guck mal, weißt du, wie viele Auftritte du in deinem Leben hattest bis jetzt?
Nee, keine Ahnung.
Auch nicht grob?
Keine Ahnung.
So, gar nicht?
Nee.
Nee?
Nee.
Aber schon viele.
Viele,
ne?
Ja.
Sehr viele.
Sehr viele, aber das mit dem Nervössein und Lampenfieber, das hört nie auf. Das habe ich auch noch neulich für 40 Leuten in Dossenheim hier, ja, beim Verein für die Pflege zur Live-Musik,
ja,
was ich übrigens ein super Ding finde, ne, dass es Vereine
auf jeden Fall.
Live-Musik, bla. Aber da war ich auch, da habe ich dann auch bei der ersten Nummer, habe ich mal kurz, was ist denn das hier? Natürlich, wenn du dein eigenes Zeug machst, dann bist du schnell in deinem Hafen und kannst loslassen.
Aber ich glaube, Lampenfieber ist wichtig. Also ich glaube, Udo Lindenberg hat es mal so gesagt, das kann ich nur so unterschreiben. Ich finde auch, dass wenn das Lampenfieber oder diese Nervosität weg ist vor einem Auftritt, dann sollte man vielleicht überlegen, was anderes zu machen. Weil ich finde das sehr wichtig, weil das hat ja auch was mit Respekt vom Publikum zu tun, Respekt vor der Bühne zu tun und so, ne? Dass man dann abliefern will, dass man alles richtig machen will, dass man irgendwie den Leuten eine geile Show bieten will, dass man keinen Fehler machen will, dass es irgendwie blöd ist für den Rest der Kollegen auf der Bühne oder sowas. Ich finde, das alles ist der Grund, warum man vorher aufgeregt ist. Also ja, bei mir ist es zumindest so.
Ja, und auch
wenn
Zeichen,
das nicht
dass es dir
mehr
selber
ist,
wichtig,
ja, genau,
ist, ne?
Und auch die Wichtigkeit, ne, und der, wie gesagt, der Respekt vor diesem ganzen Ding, ne? Und das finde ich für mich auch wichtig und habe ich auch immer noch, bin ich auch voll bei dir, ich bin immer nervös, egal ob das 10 Leute sind, manchmal bei 10 Leuten mehr als bei 10.000,
ja,
ne, weil das einfach, ne, die 10 Leute, die da sitzen, die gucken dir ganz genau auf die Finger oder gucken dir ganz genau auf die Lippen oder hören ganz genau zu, was du da singst. Bei den 10.000 verschwimmt es so ein bisschen.
Ja, ich finde aber auch, Entschuldigung, aber dass ich jetzt reingerätsche, aber ich finde, es 100 Leute zum Fliegen zu kriegen, ist schwieriger als 1.000 Leute zum Fliegen,
ja,
zu kriegen.
Ja, auf jeden Fall.
So, ne?
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Rahmen, muss ich sagen. Und es kommt ein bisschen drauf an, was, also, ne, auf was da gespielt wird. Deswegen würde ich das nicht hundertprozentig unterschreiben, aber es ist schon so, dass diese Herde, wenn es, ne, also umso, ja, größer die Herde wird,
ja,
umso,
die Dynamik ist,
umso,
ja,
einfacher ist es irgendwie dann die Leute, wenn du sie mal hast,
selbst
dann,
mit,
ja, die, ja, ja, genau, die schaukeln sich ja selber hoch.
Deswegen, an der Stelle die Frage, hast du dich schon mal auf irgendeiner Bühne fehl am Platz gefühlt? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil dann Alex Auer eine Bühne betreten und vor einem Publikum gespielt, das er nicht für sich gewinnen konnte.
Ja, doch, das gab's. Auf,
ja,
jeden Fall, das eine war irgendwo in Richtung Belgien, auf eigentlich einer Elektronik, also Techno-Veranstaltung, okay, hat der Veranstalter gedacht, er muss noch eine Band buchen und wir haben uns eigentlich gefreut, ah, großes Festival, super, wir kommen vorbei, gut bezahlt, alles klar, wir kommen auf die Bühne, die gucken uns an, also, ne?
Was wollt ihr hier?
Da ging gar nichts, ne? Also selbst wenn wir versucht haben, dann, wir haben dann versucht noch, das war mit Lava, genau, wir haben dann noch versucht, das Ganze zu retten durch so transige, ne, so Improvisationsarien. So. Aber allein die Tatsache, dass da Musiker auf der Bühne stehen, waren für die Leute
nicht
schon absolut, nee, das, was, die haben, also die ja, hat auch keiner zugehört.
Okay.
Aber das war auf jeden Fall ein Auftritt, wo es nicht funktioniert hat. Und in Pforzheim.
Was war da?
Wieder ein engagierter Veranstalter hat gedacht, in seinen Club ein bisschen Klasse reinzuholen und hat uns gut bezahlt. Für vier Gigs hat er uns gebucht und es war halt wirklich so ein Ballermann-Laden.
Ach,
also,
du Scheiße. Die haben auch mit Lava.
Die haben dann, weißt du, zum DJ dann so Tanzmoves gemacht, so Line-Dance-mäßig. Und als wir dann gespielt, also ich hätte auch U2 spielen können, da hätten die sind gegangen, die sind einfach weg von der Bühne. Die hat das nicht interessiert. Ne? Und am Anfang waren wir halt motiviert und dachten, super, die zweite Show waren wir breit wie die Ritter. Und bei der dritten Show noch breiter. Da war irgendwie schon fast keiner mehr zu Hause. Aber das gab's auch. Aber das waren die, mehr gab's nicht. Also mehr kann ich
nicht. Du kannst es quasi, zwei Gigs, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Das ist richtig gut.
Das ist ein guter Schnitt.
Glaub,
kaum ein Musiker kann, nee, das von sich sagen.
Glaube ich auch.
Aber es waren offensichtlich einschneidende Erlebnisse. Also wenn du dich noch dran erinnerst, ist es wirklich...
Das ist halt furchtbar. Du stehst da und weißt, es könnte jetzt brennen.
Hey, du fragst dich halt, was mache ich hier?
Und was sind das für Leute, die das überhaupt nichts... Also warum muss man jetzt vor Leuten spielen, die überhaupt keinen... Verständnis für nix haben. Aber ja, ist
hättest,
halt
hättest
so.
Hättest du halt
ne?
mal ein Autotune dabei.
Aber der Veranstalter
gehabt,
hat auch nicht gesagt, nö, lass mal jetzt, sondern hat es durchgezogen.
Der wollte das durchziehen.
Ich meine, gut, ist ja schön, dass der Veranstalter zumindest offensichtlich auch von euch begeistert war, ne, und überzeugt war und das machen wollte und das versuchen wollte, aber ja, ohne Autotune keine
das
Chance.
Das ist dann höchstens nach dem Gig eskaliert, als man das ganze Scheiß-Equipment dann noch durch die
Tanzen.
Ach du Scheiße, oh ja.
Tumbe Masse, du kennst es, ne?
Das kennen wir zu gut, ey. Richtig im Arsch.
Und dann gibt's eine Tür und ja, die ist auf der anderen Seite ja, vom Club ja, und du musst
durch
das
die Masse.
Disco-Publikum
voll
durch.
Scheiße.
Und die stehen alle da und gehen nicht zur
Bock.
Seite.
Genau.
Und du nimmst irgendwann die PA-Boxen und rammst sie einfach so in die Leute rein, weil du eh einen Hals hast. Und so aus dem Weg. Paff. Oh, es tut mir leid. Paff. Guck doch hin. Paff.
Ja.
Und dann ging's wieder.
Nee, aber das kenne ich. Also das finde ich auch ganz schlimm, wenn das nicht möglich ist, irgendwie das dann hinter der Bühne rauszutragen, sondern du musst durch diese Masse durch.
Durch komplette Ignoranz.
Das ist so schlimm.
Ja, können wir von DJ Bobo oder hier, vielleicht finde ich immer, bei Autotune fällt mir ein, das ist so die letzte Eskalationsstufe, also ich möchte es nicht gleichsetzen mit Autotune, das wäre eine Beleidigung, aber die letzte Eskalationsstufe eines Gitarrensolos ist eigentlich immer Wah-Wah. Ist euch das also schon mal aufgefallen?
Naja, also das kann ich auch nicht unterschreiben, weil ich finde...
Es ist geil, Wah-Wah ich
geil,
liebe Wah-Wah,
aber wenn's richtig eingesetzt ist. Ne? Ja. Also ich meine, und das ist, glaube ich,
aber ich beobachte
das ist die Kunst, glaube ich. Ich bin kein Gitarrist, aber ich glaube, das ist die Kunst, weil
ich
glaube...
Ich beobachte Gitarristen, die dann immer so, also die ein Solo spielen, das auch echt okay ist, so, ne? Oh. Und dann, wenn aber offensichtlich die Reaktion noch nicht genug ist, dann ist das ist so der letzte... Die letzte Zündstufe.
Probier ich nochmal mit dem Wah-Wah.
So, ja.
Kannst du das unterschreiben?
Da geht der Mund nochmal 3 Zentimeter weiter auf.
Ja, bei genau. Dir auf dann jeden ist, Fall. Ja.
Dann ja, auf jeden Fall kommt halt noch dieser Vokaleffekt. Ne? Also kannst du den Ton noch
stimmt,
mehr formen und ja, es ist noch aggressiver und noch
Vielleicht, ja.
Da ist, also ich kann das nachvollziehen. Also bei mir ist auch
am Ende nochmal Wah-Wah dazu.
Nochmal.
Genau, das ist so der letzte Kickdown.
Ja, vielleicht ja, ist es aber auch einfach nur eine Schwäche, ne? Weil die richtig Guten, die brauchen kein Wah-Wah.
Ich besitze Alex Auer-Aufnahmen, auf denen auch ab und zu ein Wah-Wah.
Sehr viele.
Aber ja, geschmackvoll.
Ja, aber ja, ich, genau, deshalb sage ich ja, ich bin da zu schwach, ich muss dann alle Instrumente, alles drücken, was ja, geht, um zu gucken.
Ja. Ja, aber ich finde es...
Du hast ja auch, machst du nicht manchmal auch dieses, wie heißt das Ding da mit diesem Schlauch? Wie heißt das nochmal? Wo man das
ist
irgendwie das so wah-wah-wah, Talkbox?
Nee, das mache ich nicht.
Hast du das schon mal
das
gemacht?
Das habe nee, ich schon mal gemacht und das ist total unangenehm, wenn man...
Okay, ich kenne das nämlich nur vom Sehen, ich weiß nicht, wie das, ich habe das noch nie ausprobiert, ich kenne das nicht.
Nur mal viele falsche Zähne wenn du viele Plompen hast und so, die fallen da raus. Das ist so eine unangenehme Vibration.
Ehrlich?
Ja, ja.
Ich dachte, das merkt man überhaupt gar nicht irgendwie.
Doch, doch, das ist okay, heftig. Also für mich...
Aber das ist schon so, also um mal für kurz andere, für andere, die da draußen jetzt nicht wissen, was Talkbox ist. Das ist quasi so ein Schlauch, der ist quasi...
Hört euch Bon Jovi an.
Ja, stimmt.
Fertig.
Aber es ist quasi ein Schlauch, der mit einem Effekt sozusagen verknüpft ist und du machst mit deiner Mundhöhle sozusagen, die formst du den Ton oder so.
Das
so ein bisschen.
Ey, ich bin überfordert. Ich okay, weiß nur, das Ding ist
ja, ich hab gedacht,
zwischen der Box und dem Amp geschaltet. Also,
ach so.
Das ist nochmal ganz
ach so,
komisch eigentlich. Und das war mir immer suspekt, weil ich eine direkte Verbindung von meinem Amp zur Box haben will und nicht noch so ein komisches Gerät zwischendrin.
Ach so.
Aber ja, keine Ahnung.
Ja, wenn du Wah-Wah benutzt, kannst du ja sowas Ähnliches machen sozusagen.
Ja, ja, so, aber das ist eigentlich auch ein super Effekt. Ja, diese Talkbox.
Seit den 2000ern eigentlich kein Bon Jovi-Song mehr, der ohne auskommt.
Ja, stimmt, so, da ist es ne, sehr oft der Fall.
So.
Ja, so kann es auch klingen.
Es
ja,
ist immer ein bisschen, für mich kommt, also ich habe da, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen komisch jetzt, ihr haltet mich vielleicht für schräg, aber das ist für mich dasselbe, als wenn man sich selbst in den Mund pinkelt. Ist, finde ich, Gitarristen, die sich ihren eigenen Gitarrensound per Schlauch in den Mund, ne?
Ja, wieso denn?
Okay, ich breche das Thema an der Stelle ab.
Nein, nein, ich will, also du kannst mal, kannst ein bisschen ausbauen vielleicht.
Nee, ich schau nochmal auf die Glocke einfach lieber.
Ich hoffe nur Mittelstrahl. Ja.
Ein gesunder Mittelstrahl, ja.
Ja, ihr müsst jetzt nicht warten, ihr könnt auch weiter.
Ach so, nee, doch, wir sind. Nee, ich versuche jetzt wieder ein seriöses Thema zu finden in meinem Kopf, aber es ist.
Ja, du, das ist aber auch so ein.
Jetzt auch so spät, meinst du?
Das ist so eine Spezialität von dir. Du fängst dann an mit so einem Ding und dann auf einmal machst du einen Rückzieher, ne?
Ja, so. Ich habe mir das Talent erstmal so. Wie soll ich
so
sagen?
Jetzt trinken wir.
Ja, zum Wohl.
So, cheers.
Bitte. Cheers.
Ach, schön.
Ich habe immer so, mir fehlt der Kontrollmechanismus, bevor ich was sage. Das kommt immer erst.
Das kommt einfach raus, ne? Zack, oh Moment, halt, stopp. Ja,
und hinterher tut es mir leid. Dann. Ja. Und ich versuche zurückzurudern.
Mhm. So sind unsere Randgruppenbeleidigungen entstanden.
Ich brauche ein Wortgate.
Wortgate,
ja.
Genau. Ein Wortgate.
Ein Wortgate.
Dazu müsste man vielleicht für manche erklären, was ein Gate ist, aber das ist alles gut.
Okay. Ja, manchmal Gates, manchmal Gates nicht.
Manchmal Gate, manchmal Gates nicht. Aber das macht nichts.
So ist es ja.
Müssen wir
ja
jetzt nicht erklären.
Bist du da, bei Gate fällt mir direkt ein, bist du so eine Gear-Slut? Bist du so jemand, der sagt so, boah, ja, wenn ich jetzt irgendwie hier diese neue Tretmine hier, den neuen Treter habe, oder wenn ich jetzt mir, weiß ich nicht, hier da neue Röhren M schraube, dann wird's richtig geil? Oder hast du so ein Brot- und Butter-Setup, mit dem du einfach spielst, ja?
Also irgendwie, je älter ich werde, desto mehr ist es total egal.
Okay.
Du kannst eigentlich mit jedem Amp irgendwas schaffen.
Ja, deine Finger machen es halt einfach.
Meistens, ja. Hoffentlich, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass viel über die Finger kommt, klar. Aber natürlich brauchst du manche, klar kannst du nicht mit dem so einem super clean Fender Twin Reverb ohne irgendwelche Pedale. Mhm. Ne, das ist natürlich hart im Band-Kontext, da irgendwas Sinnvolles rauszuholen, weil es einfach nur wehtut. Aber ja, also ob du jetzt irgendwie vom Camper, ne, bis zum Plexi mit dem Marshall, mit so einer Bremse drin, dass er nicht dich taub macht.
Hast du aber alles schon gespielt wahrscheinlich, ne? Alles mal ausprobiert,
oder?
Hast du
alles schon durch?
Nee. Also Sachen wie den Camper habe ich ausprobiert damals, eben auf dieser Tour mit den 25 Akustikgitarren, die alle verschiedene Pegel hatten. Da habe ich gedacht, ich bräuchte die EI, die ich programmieren kann, damit der Mischer nicht wahnsinnig wird und wir flexibler auch im Programm sind. Und das war dann super und
guck mal, ein Musiker, der an Mischa denkt. Hä? Ist das nicht was Schönes für dich?
Nee, ich muss sagen, aus meiner Perspektive ist Alex Auer ist einfach ein Garant, einschalten und Spaß haben. Das ist wirklich so.
Das ist ja auch gut.
Dass du das jetzt sagst.
Ja, das ist doch schön.
Das ist also, wahr. Also da musst du, aufpassen, dass du
aus Musikern muss man mehr schrauben. Ne,
einfach, das ist wirklich so. Ich habe Alex auch schon mit Stromgitarre, mit Camper spielen, hören und sehen. Mhm. Und das, was du anbietest, ist einfach so, ja, fertig. Da machst du nichts mehr. Also das ist da.
Aber jetzt weiß man ja auch warum.
Ja.
Ne? Wenn jemand, also ich finde es gut. Also ich bin auch, freue mich immer, wenn es irgendwie möglichst unkompliziert wird für den Tonmann da hinten, weil der ja sich dann auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich dass insgesamt geil ist. Und nicht immer, dass einer irgendwie auf einmal jetzt, ich weiß noch, wir hatten auch einen Keyboarder, auch in einer Ex-Band. Du hast sie einmal sogar gemischt, der es einfach nicht hinbekommen hat, dass seine Keyboard-Sounds irgendwie dieselbe Lautstärke hatten. Und das war immer so ein Stress.
Aber das ist wirklich so ein Keyboarder. Den Keyboarder haben ihre Dynamik und die Lautstärke ihrer Sounds nie im Griff. Also es gibt, glaube ich, 5% der deutschen Keyboarder, das sind dann die Profis, die das können.
Ja.
Ne? Also du musst aber auch als Keyboarder sehr viel abdecken. Du musst rhythmisch sehr fit sein.
Ja.
Du musst aber auch IT-mäßig in Anführungsstrichen, also du musst ein Händchen für geile Sounds haben. Du musst aber auch das Ohr dafür haben, musst sagen, okay, drücke ich jetzt die komplette Band platt hier mit meiner Megafläche. Genau. Und dann gibt es so Keyboarder, wenn der Gitarrist sagt, na, das Solo muss ich mir nochmal anhören. Ich habe da einen Sound, ich kann das machen. Ne? Mhm. Gibt so Keyboarder, haben für alles einen Sound, aber für nichts, was passt. Und dann gibt es Keyboarder, die haben so drei Sounds, so Brot und Butter, ja, ein Klavier, irgendwie ein Rhodes. Und
damit geht
und
alles.
Irgendwie noch, ja, und ein Clef oder sowas. Und dann, die bestreiten den kompletten Abend damit. Und dann denkst du dir, ja, geil.
Geht auch.
Der macht einfach Musik. Ja. Und dann gibt es andere, die treten sich da auf ihr MIDI-Pedal durch 128 Bänke und Moment, ich muss hier noch kurz, Gibt es ja auch Gitarristen im Übrigen, die erst vor jedem Song so einen Stepptanz auf ihrem Midi-Board so aufführen, bevor es dann losgehen kann. Ja? Und so schätze ich dich auch nicht an. Also habe ich das noch nie erlebt. Du hast einfach, es gibt so einen Sound und dann gibt es noch einen Sound, dann gibt es nochmal so einen Turbo, den du zünden kannst, aber damit bist du halt unterwegs so. Ne? Und das ist so, und das reicht dann auch. Also
ja, ja. Klar, also reicht. Also man bietet halt das, inzwischen ist halt cool, dass du dann halt einfach das anbietest, was du halt geil findest. Und also meine Gitarristen, die ich so geil finde, ne, die haben alle einen Sound. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und
hast du da so sagen wir mal, Idole oder hast du irgendwie so Jungs, wo du sagst so, ey, das ist mein Style, das gefällt mir so?
Also, boah, ja,
ich weiß, es ist sau schwer zu
natürlich,
beantworten.
Natürlich, also ganz viele.
Wer fällt dir als erstes ein?
Also ich jetzt gerade wieder bin ich auf Brian Setzer.
Ja, sehr lustig.
Erstmal kurz.
Ja,
ne?
Das beim Telefonat.
Aber Stevie Ray Vaughan ist natürlich einer der Gitarristen mit der größten auch Energie beim Spielen, ne? Dass du nach einem Lied denkst, gerade hat das ein ganzes Konzert durchgehalten.
Okay.
Ne? Weil das ja der Wahnsinn ist, diese Spannung, die darüber kommt. Natürlich Gary Moore ist unfassbar. Auch wenn mir die Musik jetzt nicht immer so toll gefallen hat, war sein Spiel und der Ausdruck dabei war auch unglaublich. Aber
das differenzierst du schon auch. Ne? Also, so.
Derek Trucks, ja. Ne? So Leute wie der Blake Mills, kennen die Leute nicht so, ist einer meiner absoluten Favoriten, weil der spielt ganz anders als alle anderen.
Okay.
Und ist von der Tonauswahl so genial. Der hat jetzt auch die Alabama Shakes hat er produziert, weißt du, die letzte. Und sogar die, wie heißt er, R&B-Sänger.
Gibt's eine Menge.
Oh, fuck. All of me.
Ah ja, wie heißt der?
Der immer so ein bisschen Jeff Buckley.
Ich weiß, wen du meinst.
Vibrato.
Aber mir
fällt
es auch gar nicht ein, wie er heißt. Das ist immer so.
Fuck.
Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie wir hier sitzen, alle mit so. Das gibt's doch gar nicht. Wie
John
heißt
Legend.
Der Doktor? John Legend.
Ah. Das hat er jetzt auch produziert. Also ein Typ mit tierischen Ohren. Und aber vom Spielen ist das eine Offenbarung. Nur der ist so talentiert, das ist schon wieder, das kotzt dann schon wieder an, dass er keinen Bock mehr hat, mehr oder weniger. Ja. Die Sachen, die ich geil finde von ihm, dass er die gar nicht mehr machen will, weil das ist ja total langweilig.
Verstehe.
Frustrieren. Ja, aber natürlich gibt es ganz viele Leute, die ich toll finde.
Okay.
Aber es ist, ich würde dich auch so mit deiner Musik schon in so West Coast oder weißt du schon, also Blues irgendwo im Herzen. Also Rock'n'Roll Blues, würdest du sagen, du kommst aus der Ecke oder fühlst dich da wohl? Oder ist es eher, siehst du dir aus allen Stilen, was du brauchst oder was dir gefällt?
Das sind natürlich meine Roots, ganz klar. Ich habe aber jetzt wenn ich jetzt Songs schreibe oder so, ich habe selten Bock, irgendwie dasselbe so Bonamassa-Style-mäßig, den ich natürlich als Techniker und Nerd lieb, ne, was er da so macht, aber ich will halt nicht das hundertste Blues-Schema schreiben, was klingt wie das andere Blues-Schema und dann singt einer das ist so was man halt schon tausendmal gehört hat, dann versuche ich, wenn ich Songs arrangiere, ich versuche es, weiß nicht, dass mir es jemand gelingt, aber dass ich von den Worten und von den Arrangements irgendwas finde, was mich persönlich jetzt überrascht. Und ich denke, oh, das war jetzt aber eine tolle Idee, die habe ich jetzt so noch nicht gehört. ob das jetzt
aber das
so ist.
Aber das ist verdammt schwer, ne? Ja. So, also was zu finden, was man so noch nicht gehört hat oder was es noch nicht gab, weil ich glaube, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also
ja, also nur für dich selber.
Für natürlich. Dich selber, ja,
für
genau.
Für dich selber, wo ja. du denkst, wow, das ist jetzt aber cool.
Ja,
ne?
Genau.
Jetzt habe ich hier mit dem auf der Platte sind fast nur offene Tunings
ja.
und wenig Gitarrensolos. Also habe ich
Stimmt.
irgendwie...
Stimmt, jetzt, wo du sagst, das stimmt eigentlich. Das ist gar keine Gitarristenplatte so.
Ich habe eher an Fleetwood Mac, weißt du, an Rumors oder sowas gedacht, wo unheimlich viele tolle Rock-Klassiker oder wenn die Eagles eine Platte rausgebracht haben. Mhm. Ne, dann
ich finde aber auch deine
waren
Stimme
da unheimlich
ist,
viele.
Ist für,
ja, super.
Für mich so eins, das Doobie Brothers, Eagles, das ist schon so. Aber auf der anderen Seite, du spielst eine Jamiroquai-Nummer. Und machst sie dir auch zu eigen. Das ist schon krass. Also man vergisst es auch, oder wir haben es bis jetzt vergessen, dass du ja nicht nur Gitarrist bist und eben singst, dass gesungen ist. Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, weil eben unser Freund Randy Hansen, der singt halt wirklich, dass gesungen ist. Ne? Der singt, weil da jetzt halt, da kommt halt eine Strophe, ja, aber der überbrückt damit ja eigentlich nur die Zeit bis zum nächsten Gitarrensolo.
Ja, aber er hat es vorhin auch ja? total runtergespielt, von wegen, ja, und singen muss man halt,
genau,
weil man
eben,
singen muss.
Deswegen wollte ich es nochmal
aufgreifen. Aber es ist totaler Schwachsinn.
Dass eben, also, ja, du wärst auch, also, was heißt, wärst du, bist ein guter Sänger, ein großartiger Sänger.
Ja, finde ich auch.
Der ja. einfach ja, sich auch genauso Fall. Wenig verstecken muss. Ja.
Nee, also auf der Platte, also wie ich habe mir die jetzt nochmal reingezogen. Private Jailbreak ist zum Beispiel ein Song, der mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, weil ich auf sowas auch voll stehe. Also hört euch auf jeden Fall mal an.
Hört es euch an. Geht hin, egal ob
ja,
bei
geht
Lava,
auch hin, aber hört euch an. Geht,
bei alles Lava gibt es noch, oder ist
ja, stimmt, das haben wir letztens.
Wird Lava
stimmt,
überleben?
War, der, war die Frage in der ja. letzten, im letzten Podcast. Genau. Gibt es eigentlich Lava noch?
Es ist jetzt tatsächlich so, dass unter tragischen Umständen unser Percussion-Spieler gestorben ist, Anfang des Jahres. Und wir jetzt gesagt haben, da jetzt noch drei Mitglieder übrig sind von der Urbesetzung und so weiter und unser Keyboarder relativ viel, der ist bei der Bundeswehr Big Band
okay.
Angestellt und da ist super viel beschäftigt, dass wir quasi jetzt als Trio den Stamm machen, aber dass Lava dann nicht mehr der Name ist. Also wir haben jetzt den
Namen
geändert
okay.
und unser Schlagzeuger sagt immer statt Mega sagt er Riesenrad. Weil ihm das so auf den Sack geht, wenn die Leute immer, ey, mega! Und dann sagt er immer, ah, Riesenrad! Und dann habe ich gedacht, na, guck mal, was Riesenrad heißt, aber das heißt Ferry Wheel und das ist nicht so ein toller Bandname.
Ferry
und
Wheel.
Dann,
ja.
Und das hört sich so wie Ferry Ultra und dann wären wir schon wieder bei Mega. Ja. Aber drunter stand Riesentara, ne, unter dem Riesenrad. Dann habe ich gedacht, was heißt ein Riesentara?
Ja.
Und das heißt Big Fuzz.
Big Fuzz. Oh.
Und dann habe ich gedacht, klar, ne, muss man aus dem S gleich mal ein Z machen.
Ja,
ne,
klar.
Und dann hast du The Big Fuzz.
Ah, okay.
Und jetzt haben wir, genau, und das können wir jetzt hier ne, ganz offiziell sagen, dass die Band weitergibt und dass wir unsere Lieblingsnummern immer noch weiterspielen wollen
cool.
Mit der Band. Klar. Und,
The Big Fuzz quasi.
Genau, das heißt jetzt so. Und
ja,
jetzt,
geil.
Ja,
cool.
Kann man darauf
so,
ein.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, dann musst du mal.
Ne? Ja, ich schenke ein.
Ja, sehr gut. Und was mir jetzt noch so einfällt, weil alle unsere Gäste, die wir so hatten, vor allem die, die sehr viele Auftritte hatten oder irgendwie sehr viel im Showbusiness unterwegs waren, was du ja auch schon warst, also du hast ja auch bestimmt einige Mick Xavier, vor allem Fernsehauftritte, dicke, fette Auftritte, Festivals etc. gespielt, gehe ich mal von aus. Und es gibt ja immer mal so Sachen, die man irgendwo erlebt hat, wo man sagt, ey, das war der Wahnsinn. Also egal, ob das jetzt negativer Wahnsinn oder positiver Wahnsinn war, aber es gibt immer sowas. Fällt dir da irgendwie was ein, also was du auch erzählen kannst oder darfst, wo du sagst...
ohne rechtliche Konsequenzen.
Das muss ja kein Konzert sein, jetzt irgendwie, wo du mit Xavier unterwegs warst oder auch mit Lava, egal. Wo du sagst, ey, das war der absolute Wahnsinn. Ob es was mit dem Publikum war, ob das was Backstage war, egal. Den meisten fällt auf Anhieb was ein und ich glaube dir auch.
Tja.
Okay, mehrere wahrscheinlich. Wo fange ich an? Das war ein Tja, wo fange ich denn an?
Also mal grundsätzlich kann man ja sagen, dass also man ja wirklich dankbar sein kann, dass man so einen Job hat,
auf jeden
wo man
Fall.
So viele Sachen ja. erlebt. Also Tage, die eben nicht jeder wie der andere ist, sondern dass du komplett dein ganzes Leben, ne, du hast, wenn du dich erinnerst an die ganzen geilen, verrückten, unterschiedlichen Situationen, in denen du da warst, ne, also
total.
Das ist schon mal der Wahnsinn. Ne?
Das ist ein Geschenk. Ich finde immer, es sind so drei Leben. Also du erlebst Dinge für zwei Leben mindestens.
Ich sage jetzt schon mal erstmal Prost.
Ja, wir haben ja eh schon geklingelt.
Zum Wohl.
Cheers. Ah, schöne Runde.
Oh. Mm. Jetzt muss mir was einfallen, gell?
Ja, jetzt
wenn, wenn dir nichts einfällt, ist auch nicht schlimm. Also ich meine, ne, ist jetzt also kein Zwang hier.
Ich könnte jetzt referieren über mein erstes Mal Amerika mit Shyboy.
Oh, ja, wart ihr in Amerika?
Da war ich 23. Wir hatten eine Connection damals über diese, über einen Freund von mir wiederum, ein Arzt, Urologe damals, jetzt ist er in der Pharma, aber er kannte einen verrückten Typen aus New York, also das war die eine Connection, damals Pink Cream 69, gibt's immer noch, oder? Mhm. Damals aber ne? super, super geile Band, ne? Sind wir auf die ganzen Konzerte gerannt. Die waren in New York eben bei Johnny Jones. Johnny Jones war der größte Checker, den man sich vorstellen kann. Die haben das Programm mal gemacht. Und bei uns war es, wir sind von unserer Plattenfirma zu South by Southwest in Austin, Texas geschickt worden, um da zu spielen. Das war natürlich... Das war natürlich ein total, weil das sind ja 80.000 Bands, die sich in diesen Venues da gegenseitig, sind fast nur Musiker,
battlen
und du hast dann halt so einen Slot irgendwo um 20 Uhr in irgendeiner Bar gehabt.
Wie lang
So eine Stunde oder so, okay. Hast du da gespielt und das war's dann.
Und ihr seid nur deswegen darüber
gekommen. Aber dann gab's die Connection in New York und dann sind wir von Texas nach New York geflogen und waren quasi 10 Tage dort.
Okay. Ja.
Man muss kurz erklären, wir haben manche Hörer, die nicht Experte sind im Musikbusiness. South by Southwest ist sozusagen der Musiksellgroß, wenn man so will. Oder die Messe der musikalischen Eventwirtschaft. Ne? Sage ich das richtig so?
Ja, da treffen alle.
Das ist ein Gipfeltreffen.
Treffen sich alle. Irgendwie so.
Inzwischen ist es schon, wenn Dave Grohl quasi die Rede dafür hält und so weiter, das ist also jetzt schon ein ganz großes Kino. Ja, aber
es ist immer noch in Austin, oder?
Ja.
Ja?
Das ist immer noch.
Ja. Also Bands kommen da, hoffnungsvoll talentierte Bands kommen da hin und treffen auf geldgierige, einflussreiche Produzenten, ja. Manager. Ja. So, ja.
Genau. Aber was eigentlich witzig war, ne, war, wir landen in New York. Ich fange jetzt schon an, ein bisschen zu brabbeln. Ne?
Ja, es liegt am Schnaps.
Und,
bestimmt nicht.
Nee,
glaube ich nicht.
Wurden auf einmal, ne, von so einem Johnny Jones abgeholt in einer Limousine. Ne?
Okay, vom Flughafen
Trio,
abgeholt.
Wir waren mit dem Techniker da und unserem Manager, der kein Wort Englisch gesprochen hat.
Oh.
Genau, das war total geil.
Supermanager.
Aber der liebste Kerl auf der ganzen Welt. Und wir wurden abgeholt und ins Büro von Johnny Jones gebracht, irgendwo in Manhattan. Und das war einfach nur ein 2 auf 3 Meter großes Ding. Oh. Da wurde uns dann gesagt, hier müsst ihr schlafen.
Ach, was?
Draußen gab es ein Bad. Wir hatten eh noch ein Hangover von Austin und kamen dann da an. Aber ich hole euch später ab. Und dann sind wir in diese ganzen, dann haben wir Flyer gekriegt, weil wir haben einfach ein paar Shows in der Zeit gehabt.
In New York.
Ne, in New York. Mhm. Und dann haben wir Flyer gekriegt.
Was,
und dann,
oder?
Ja, genau.
Okay.
Und dann mussten wir diese Flyer verteilen an die Leute.
Nee,
also
ihr?
So wie man das natürlich.
Ist das geil?
Aber das hat sich ganz schnell verselbstständigt, weil dieser Typ, der kannte echt jeden und irgendwann sind wir dann bei der Flyer-Vergabe, sind wir dann im oh fuck, Limelight gelandet. Das ist so eine Kirche, so eine umgebaute, wo gerade so ein Power-Trio, Propane hat er gerade gespielt. Und waren Käfige, weißt du, mit nackten Frauen links und rechts, die da getanzt haben. Es war wie so ein Underground-Film, wie man sich das vorstellt. Ja. Und wir sind gleich direkt in die heiligen VIP-Dinger aufgestiegen.
Aufgrund dieses Johnny Johnson.
Genau, Johnny TV. Jones hat uns Johnny da überall, Jones, wir haben dann unsere Flyer unten verteilt gehabt, dann durften wir quasi mitgehen und dann sind wir auf einmal, die ganzen Chefs von den Clubs quasi gefeiert haben und nackige Weiber, das Koks auf dem Tisch, ne? Ja, ja. Also Wahnsinn.
Also ich, endlich der, angekommen in New York.
Der Junge vom Land. Ne? Und ich habe dann relativ schnell einen Typen kennengelernt von der Jugo-Mafia dort. Mit dem habe ich mich über Politik unterhalten.
Der hat er dir gleich gesagt, hallo, ich bin der und der von der Jugo-Mafia? Oder hast du das irgendwie
Der fand uns cool und hat gemeint, ey, super mit dir. Ne? Ja. Und dann haben wir am nächsten Tag eine Suite bezogen.
Wie geil ist das denn,
ey? In der Park Avenue. Und das hat uns, glaube ich, $60
Die kenne ich, glaube ich, nur vom Monopoly.
$60 Unfassbar. Und da sind dann sind wir dann eingezogen, aber eigentlich war das nur, weil die Jungs gedacht haben, cool, dann haben wir da eine Anlaufstelle, da können wir mit unseren Nutten feiern gehen.
Was?
Und dann waren wir da nicht allein.
Also ihr hattet die Suite nicht für euch allein.
Also da war ich 23 und habe keine Drogen genommen. Und dann kam, und wir haben natürlich, das war so ein Trip, Dann, dann habe ich ein Mädel kennengelernt, die hat für Doug McGee Entertainment gearbeitet. Das war damals Aerosmith, Bon Jovi, his Management und so weiter und The Cult. Und die hat gesagt, ich habe Karten für Prince, komm doch mal mit. Und dann habe ich eine Prince-Show in der Radio City Hall angeguckt und danach sind wir mit dem Taxi und mit 2 4x12er Boxen und einem Top-Teil in den Club gefahren, wo die anderen schon gewartet haben. Und dann haben wir da nachts gedudelt. Ne?
Also, ach, was, ey.
Das waren Dinger, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Und das war eine Woche, oder was?
Machine haben wir gesehen am nächsten
Rage
Tag.
Rage Against the Machine.
House of Pain war of Pain war Hauptact und Rage Against the Machine war Vorgruppe.
Geil.
Boah, so ein Ding nach dem anderen. Und ich weiß noch, wie sie die Lines auf der Glatze von unserem Bassisten gezogen haben. Die Noten, meine ich.
Ernsthaft, ey. Also, ey. Das heißt, ihr wart eine Woche da und davon wart ihr quasi...
eine gute Zeit gehabt, kann man jetzt grob überschlagen.
4 oder 5 Tage in dieser Suite und da habt ihr, glaube ich, alles erlebt, was ihr vorher noch nie erlebt habt, oder?
Das war auf jeden Fall wirklich prägend. Ja.
Wahnsinn.
Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, auch wenn das schon so lange her ist.
Was ist daraus resultiert? Ist da irgendwas bei rausgekommen oder hattet ihr einfach eine geile Woche?
Wir hatten eine super Zeit und... Du musst da einfach ein Management haben, was jetzt diese Connects weiterspielt.
Ja,
und ich war zu doof. Also ganz klar, ich habe die Situation genossen, ne, und fand es alles total interessant und lustig. Und bin, glaube ich, auch kollabiert im Flieger. bis die Stewardess mich mit ganz viel Orangensaft gewechselt hat. Aber ja, wir waren zurück und dann war erstmal, unsere Firma ging pleite relativ schnell.
Okay.
Die in Frankfurt.
Als direktes Resultat dieses Betriebsausflugs.
Wie geil, ey. Die Firma in Frankfurt ging dann pleite. Die Woche war einfach zu hart für uns alle.
Und und wir hätten einfach Leute haben müssen, die sich da kümmern.
Okay. Also ihr hattet kein Management was?
Ja,
du warst auch, quasi Management.
Gottes Willen. Wir hatten tatsächlich Leute, aber die haben das vom die haben das einfach nicht gepackt.
Okay.
Ja, und dann kam noch die Rechnung vom jugoslawischen Mafia-Boss und dann mussten die leider Insolvenz anmelden.
Aber das ist ja auch geil eigentlich, ne, dass du dann so jemanden kennenlernst und so, wahrscheinlich hast du erst später gerafft, was das eigentlich für ein Typi ist oder was das für ein Zambano ist, dass der hier von der Jugo-Mafia ist und so. Ne? Also, so lernt man sich ja nicht kennen, so von wegen, hallo, ich bin der Jugo-Mafia-Typ.
War bestimmt kein Boss oder
ist
so,
ja auch scheißegal,
aber egal.
Aber,
ja.
Das merkst du dann wahrscheinlich, wenn die Leute dazukommen, ne? Oder ihr kriegt morgen eine Suite, Jungs, und es funktioniert einfach. Ne?
Das, weißt du,
aber das finde ich so Storys ist, finde ich absolut geil, weil, und da sind wir wieder, was du vorhin gesagt hast, sowas erlebt man, glaube ich, nur als Musiker oder Künstler.
Das kann man jetzt weil bei TUI so, nicht direkt buchen.
So nee, das kann man bei TUI so nicht buchen.
Eine Woche
auf keinen Fall,
nee, 14
aber das ist
Tage
so.
New York,
oder Schauspieler. Also alles, was, da sind wir wieder bei unserem eigentlich Kernthema, nämlich Showbusiness. Ich glaube, sowas erlebst du nur im Showbusiness. Ob Schauspieler, Künstler, Musiker, wurscht, egal, ne? Also das ist, glaube ich,
manch einer überlebt es ja auch nicht, ne? Also es ist jetzt ja auch keine, es ist jetzt kein, ja, kein, weiß ich nicht, kein Holiday-Trip, ne? Manche Dinge, es gibt Dinge, die sind lustig, die sind interessant, man lernt interessante Leute kennen.
Naja, es kommt immer darauf an, in was für einem Rahmen, ne? Also auch, also ich meine, oder wie weit es geht, ne? Also ich meine, klar, es gibt
genau,
ein paar Leute,
wie sehr mag dich der, der jüdische Mafia-Boss?
Was meinst du genau damit?
Nee, ist egal. Du bist ja Mannheimer eigentlich. Bist du ein Urmannheimer oder Urheidelberger?
Also ich bin in Mannheim geboren, aber bin in Hockenheim aufgewachsen, da wo sie im Kreis fahren.
In Hockenheim.
Hockenheim. Hast du den gehört?
Und was wir heute noch klarstellen möchten, also ein Sohn Mannheims, ein Sohn der Stadt Mannheims, aber nicht Söhne Mannheims.
Nee. Ja?
Um das heute mal für immer und
alle
Zeiten
klarzustellen.
Haben
wir vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass das viele glauben. Also total, auch in meinem Umfeld war das quasi, als ich erzählt habe, dass wir dich jetzt als Gast haben, auch die Frage so, der macht doch bei Söhne Mannheims und so. Nee, macht er nicht. Ne? Aber du wirst da schon so damit reingeschoben. So. Aber ich meine, im Endeffekt bist du ja ein Sohn Mannheims. Also du bist zumindest da geboren. Aber du
nicht ein Sohn der Söhne
nicht
Mannheims.
Du gehörst nicht zu dieser Band.
Ja, nee, die haben ja zwei hervorragende Jungs. Ne? Den Michael Koschorek und den Andy Bayless. Und es hat höchstens einmal funktioniert, dass ich
bist du eingesprungen?
Den Koscho ersetzt habe für einen Gig, wo er irgendwas anderes machen musste und immer rauskam. Und das war toll. Das war aber ein tierischer Gig.
Wo war das? Weißt du das noch?
Basel, Zürich oder Basel? Basel, glaube ich, ja. Und der letzte Gig von der Tour.
Das ist natürlich
habe ich eine Woche vorbereitet und habe hab gut abgeliefert. Ne? Also war stolz auf meine Leistung, ohne Sheets, also quasi auswendig gelernt. Ja. Und dann lief die Show super. Ich konnte mich an alles erinnern. Das war ja schon mal klasse. Und dann durfte ich natürlich noch die Tournees zu Ende Party mitfeiern.
Ja, na klar. Das ist, glaube ich, immer das Schönste. Ne? Die Tournee ist zu Ende Party, wie du es schön gesagt hast, ist, glaube ich, immer ganz nett, oder? Also weil alle irgendwie so ein bisschen fällt was ab und so. Ne? Das ist ein schöner Moment, glaube ich. So, ne?
Ja. Gut gesetzt.
Kennen wir mit Bob and B nicht, weil bei uns ist die Tournee nie zu Ende. Ne? Deswegen ist es bei uns so nicht. Aber ich sag mal so, ich habe es auf jeden Fall schon mal miterlebt, weil ich auch mal irgendwo dabei war und ich fand, das ist ein sehr schönes Ding, weil alle sind erleichtert, alle haben einen guten Job gemacht, wenn es gut gelaufen ist so und es sind alle kommen nochmal zusammen, alle können nochmal ein bisschen feiern, das finde ich super, super schön sowas. Also sowas muss auch sein, finde ich. Das ist auch was dazugehört und das sind auch so Tage, die man, glaube ich, dann als Musiker einfach, ja, als positiv in seinem Kalender abspeichert, ne, oder in seinem Hirn abspeichert.
Ist natürlich auch sauclever, sich immer nur für den letzten Gig buchen zu lassen. Ne?
Das ist, also, hast du gut gemacht, auf jeden Fall.
Das habe ich tatsächlich nochmal gemacht und zwar bei den Busters.
Ach, guck.
Kollers. Ey, Kollersal, genau. Da hat sich der Gitarrist einen Finger bei irgendwie in der Kneipe natürlich den Finger fast abgesenzt und konnte dann die letzten drei, ich weiß nicht mehr. Und dann, war Kollersal war der letzte Gig.
Okay.
Oh.
Im Kolossal. Ist ja lustig.
Auch keine Kinder von Traurigkeit im
Warst
Übrigen.
Du da dabei wahrscheinlich?
Aber wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern.
Du hast wahrscheinlich die Party danach mitgemacht.
Aber Busters, feine Jungs. Also
ja, Busters, super feine
Jungs.
Lang
auf der Suche nach dem richtigen Sänger oder wechselnde Sänger, wie, weiß nicht, wie ich es nennen soll. Aber ja, geile, ich glaube, Bläsersatz ist auch international bekannt. Also spielt noch bei mehreren deutschen Acts, die Jungs. Also sind ja alles irgendwie, es ist ja ein zusammengewürfeltes
Racing
Projekt.
Racing Team. Mehr oder
mehr. Genau, stimmt, das Erfahrung unter Racing Team. Ja, exakt. Ziemlich auf den Punkt, ziemlich geil.
Geile Band auf jeden Fall. Bastas, super geile Band. Wer sie nicht kennt, sollte sie auf jeden Fall.
Hast du da dreimal arbeiten müssen für die Aftershow-Party und meinst du, in Mannheim ist nur einmal? Das ist schon...
Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Hotelzimmer, wo ich geschlafen habe und die Party war, desaströs aus. Es war so ein bisschen Fear and Loathing in Las Vegas. Okay. Da war noch dieser
Götz
Wittmann war noch dabei, der war Vorgruppe, der Singer-Songwriter, der so ein bisschen hanforientierte Politik und super Texte macht. Der war auch noch dabei und die Mischung war explosiv.
Okay.
Hans Söllner Light, kann man sagen.
Ja. Ich kenne ihn nicht. Den kenne ich tatsächlich nicht.
Das war, ich kann mich dran erinnern, dass ich zum Schnarchen unseres Keyboarders quasi versucht habe, einzuschlafen. Und der die Raumfrequenz dann immer so... Ne?
Schönes.
Kennst du auch, genau, oder?
Ja.
Wenn die Raum
trifft dann.
Genau getroffen wird und der ganze kleine Mann, aber das ganze
Zimmer
Raum,
bebt. Ne? Ja.
Und so weiter.
Ja, aber sowas kennt man ja. Also, ne, als Band ist man dann oft auch mal in einem Doppelzimmer und dann weiß man, dass es manchmal ein bisschen anstrengend sein kann, wenn der andere vielleicht ein bisschen mehr getrunken hat als man selbst oder so.
Bobbin B hatte vor langer Zeit mal einen Sänger, den ich quasi auf dem Hotelflur schon gehört habe. Also, ich wusste, wo sein Zimmer ist. Ne?
Ja.
Das ist wirklich, der hat den auch den Raum in Schwingung versetzt.
Da gibt es andere jetzt.
Ja, da gibt es jetzt andere.
Ja.
Der Wettbewerb läuft noch, aber es gibt bei Bobbin B Musiker, die sind auf einem guten Weg, den Platz, den Pokal zu holen.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, Alex, es ist schon wieder...
Es ist schon wieder rum,
Es ist schon wieder fast soweit.
So schnell geht das. So schnell geht das.
Ja, okay. Vielen Dank für die Einladung hier ins schöne Heidelberg.
Heidelberg, ja.
Wir haben eine Stunde... Hochdeutsch durchgebracht.
Ja, haben wir.
Ich hatte
so einigermaßen.
Ich hatte mir vorgenommen, schon busy auf dem Mannheimer.
Wolltest du das?
Heute,
jetzt lass mal raus.
Ah, weil er heute ja so schöne Sprachmelodie.
Ich schalte mich aus, das kann ich nicht.
Jetzt wollte mal so ein bisschen philosophieren, gell? Endlich nach dem ganzen Droge, Sex und... Ach nee, das
macht man nicht. Ich dass ich mal vom Erzeuger direkt der Dialekt vom Erzeuger
hier,
kriege.
Sohn Mannheims, ne? Also der wirkliche Sohn Mannheims. So, da muss man einfach nochmal, kann man ein bisschen was lernen. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen, kannst du uns noch ein bisschen was beibringen.
Ja, wir machen noch einen Volkshochschulkurs, Alex Auer, Mannheimerisch.
Für Beginner.
Für Beginner, ja. Mannheimerisch für Hessen.
Also, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja.
Vielen Dank, dass du unser Gast warst. An euch da draußen, Alex Auer hat eigene Musik draußen, hört sie euch an. Und du wirst auch demnächst als The Big Fuzz wieder unterwegs sein. Das quasi der größte Teil ist Lava eigentlich.
Genau.
Und der Rest kommt wahrscheinlich so dazu, wie sie Zeit haben. So,
wie es passt,
genau. Also achtet da drauf und
kauft euch die Platte.
Kauft
Alex
euch die Platte.
Detroit Blackbirds. Geht wieder auf Konzerte.
Richtig, genau.
Geht raus, genießt.
Wann ist dein nächstes Konzert? Steht es schon fest? Wann bist du wieder auf der Bühne?
Oh, fuck, ich kann mir das nie merken. Genau, mit meinem Freund Adax Dörsam spiele ich in Mannheim im Luisenpark auf der Seebühne.
Oh, jetzt hast du aber alles rausgeholt aus dem Hirn,
oder? Ich glaube, das ist der 31. Ich glaube, der 31. gibt es jetzt gar nicht, gell, im Juni.
Keine Ahnung.
Es gibt nur den 30.
Der letzte Tag im Juni.
Auf jeden Fall, nächste Woche ist es.
Nee, 30. gibt es nur im Juni.
Nächste Woche ist es am 30.
Ah ja, okay. Also, nächste Woche, 30.
Ja, der letzte Tag, merkt euch, der letzte Tag im Juni,
Alex Auer.
Das ist ziemlich cool mit dem Adax, dem Multi-Instrumentalist.
Da ist doch wieder ein Multi-Instrumentalist,
ja.
Ja, dann, viel Spaß.
Wenn du möchtest, gebührt das letzte Wort dem Gast.
Ja, bitte.
Irgendwelche letzte Worte.
Wenn du irgendwas an unsere Hörer loswerden willst, dann tu das jetzt.
Möchtest du es in die Welt... Du kannst jetzt
nochmal,
du kannst deine Petition gegen Autotune bewerben, wenn du möchtest, du kannst alles
bitte
tun.
Bitte unterschreibt alle. Und wir wollen natürlich den Jugendlichen nicht die Grundlage für ihre Musik entziehen sollen. Nicht, dass wir so rüberkommen, als wären wir, die Jugend die mit ihrer Eisen. Musik. Ne? Ja, ja. Das hat man ja schon öfters. Also erstmal will ich mich bei euch bedanken. Es war ein super cooler Nachmittag. Auch beim
Gute,
bei der Firma. Gute Nacht. Gute. Ne? Da würde ich mich jetzt auch mal bedanken. Das hat auf jeden Fall der Stimmung zugetragen.
Schönen Gruß.
Und an alle da draußen würde ich vielleicht noch loswerden wollen. Hey, entspannt euch, 3 Schritte zurück, helft euch gegenseitig und seid füreinander da. Und ja, nehmt euch nicht so ernst. Verfickt nochmal.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Dem können wir uns nur anschließen. Und
uns bleibt nichts zu sagen.
Bis zum nächsten Mal.
Als Tschüss.